Ich möchte gerne mit dir über Ironie sprechen. Du hast ja in deiner Retrospektive im Haus Konstruktiv mit Werken von 1984 begonnen. Das sind Werke, in denen du wiederum Werke zitierst aus der Kunstgeschichte. Georges Braque ist dabei, Pablo Picasso ist dabei, auch Max Bill. Du zitierst auch eine Arbeit von Max Bill. War das Ironie? War das Rotzigkeit? Wolltest du die großen Heroen der Kunstgeschichte vom Sockel stoßen? Was war das?
Es war schon eine Ironie dabei, auf jeden Fall. Aber es war auch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte. Also nach meinem Individuationsprozess der ersten 7 Jahre meines Schaffens, die ich wirklich mich und meine Stellung in der Welt untersucht habe, es waren sehr persönliche Arbeiten, kam dann die 80er Jahre, wo ich das wirklich politisches Engagement, neue Subkultur, der Kampf, die Straße, Demonstration, es war wirklich eine bewegte Zeit und da entstanden auch so Papierarbeiten, figürliche Arbeiten, die sich mit dem Mensch, mit dem Individuum auseinandergesetzt haben. Aber das war eine Untersuchung, eigentlich auch eine wie man schon schön sagt, es gibt diese prozesshaften, persönlichen Tagebuchgeschichten, wo man zeichnet, denkt und zeichnet. Nach all dem war natürlich eigentlich der Individuationsprozess mit der Kunstgeschichte notwendig.
Aber hat dich eher oder haben dich eher die Künstler interessiert? Haben dich die Werke interessiert oder standen die Künstler stellvertretend für eine Thematik?
Die standen schon mit einer bestimmten Thematik, die mich interessiert hat, sagen wir mit dem Braque, das Relief, Kubismus. Mhm. Raum, Licht, die Räumlichkeit, dann Picasso, seine Gitarre, war natürlich fast eine Metapher für die Musik in der Kunst oder dieses Öffnen auch in andere Disziplinen, diese Dreidimensionalität, diese Vereinfachung mit gebrauchtem Material, eine Gitarre selber zusammenbasteln, ein wichtiges Thema. Und dann ein Max Bill, der sich wirklich in einem großen, weiten Spektrum seines Schaffens, der hat mich sehr interessiert. Ich komme ja von der Architektur her und habe Architektur gemacht und darum war ein Max Bill natürlich auch eine Figur, die sich aber nicht einfach nur in einem Themenkreis bewegte, sondern wirklich diese ganze Bandbreite von Design über Plakatgestaltung, über Ausstellungsarchitektur, Architektur und dann die Kunst, Skulptur auseinandergesetzt hat. Und das war der Lehrmeister und der Lehrmeister, den man dann vielleicht irgendwann mal vom Sockel holt. Und
aber du hast ja deine Arbeit Billigbill genannt. Das war ja ein Zitat von einem Motiv von einem Plakat.
Ja, das war.
Und Billigbill, das klingt ja schon so als enfant terrible, dass du damit auch eine politische Message verbunden hast.
Ja, eine soziokulturelle Randbemerkung. Mhm. Aber auch diese sprachlich Billigbill war natürlich auch eine sprachliche Ebene, die mich interessiert hat. Aber dann eigentlich schon dieses Plakat, das war ein 70. Geburtstag, große Ausstellung Helmhaus, dieses Plakat, das ich dann nachher wirklich nachgebaut habe, und zwar räumlich nachgebaut. Also die Kanten waren Elektrorohre, es war ein Servicetüchlein von einem Restaurant und es waren verschiedene Mittel und unpräzise, also es war dann nicht ein Quadrat, es kam schon etwas sehr rotzig daher und da war natürlich auch dieses dagegen, gegen dieses Geschliffene, gegen diese Geschliffenheit, die ich beim Max Bill immer eine gewisse Vorbehalte hatte.
Kannte Max Bill deine Arbeit?
Nein, ich glaube nicht. Nein.
Hast du sie mal ausgestellt? Also vorher?
Einmal im Kunstverein Schaffhausen war so eine Ausstellung, die hieß Zitate. Da hatte ich all diese Arbeiten, die sich mit diesen Zitaten auseinandergesetzt haben, waren da beisammen und waren eine Ausstellung. Und,
Was glaubst du, wie hätte er reagiert, wenn er die Arbeit gesehen hätte? Kannst du dir da was vorstellen?
So von den Geschichten her, die ich von ihm gehört habe, ich denke, es hätte ihn sehr getroffen. Also ich wäre da wirklich als großer Nestbeschmutzer abgetan worden.
Das ist interessant, aber das wolltest du eigentlich nicht sein, oder? Du wolltest gar kein Nestbeschmutzer sein.
Nicht a priori eigentlich, nicht als Konzept, sondern es ist auch eine ernste Auseinandersetzung mit der Arbeit. Mhm. Aber ich bin nicht jemand, der nachbaut. Oder ich versuche, wenn schon, mich auf die Inhalte dieser halt manchmal auch Dogmas der Zürcher Konkreten sich nicht auf diese Dogmas hören, aber über die Inhalte, was sie theoretisch gesagt haben, war ein Ding, das mich sehr interessiert hatte. Aber nicht die Umsetzung. Die Umsetzung, das mache ich auf meine Art.
Das ist interessant. Also wenn ich das richtig verstehe, war die Auseinandersetzung mit dieser Arbeit, die du dann wiederum zitiert hast, auf der einen Seite, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, eine Verneigung vor dem Künstler, den du auch bewunderst, und gleichzeitig das Angebot einer Streitkultur.
Ja.
Kann man es so zusammenfassen?
Das finde ich sehr schön und präzise formuliert. Streitkultur, genau. Streitkultur ist ein tolles Wort. Es ist wirklich, man muss etwas provozieren, um auch Antworten zu kriegen oder andere Antworten zu kriegen. Oder darüber sprechen zu können und auch zu diskutieren zu können, braucht es vielleicht ganz provokative Thesen. Und diese Thesen habe ich schon formuliert.
Und Bill, um nochmal da zurückzukommen auf Max Bill, ist Max Bill ein Urvater für dich?
Vielleicht ist diese Figur, die mich schon sehr, sehr interessiert hat. Und vor allem diese Breite seines Schaffens. Die Breite, das hat mich sehr interessiert. Also auch ist vielleicht ein Zitat, das ich zwar immer erwähne und aber noch auch recherchiert habe, obwohl es vielleicht gar nicht von ihm ist, aber er hat mal gesagt, gerade im Zusammenhang mit der guten Form, Gestaltung ist alles. Und das war für mich so eigentlich die Initiation zum Sagen, ich möchte auch da etwas sagen, in der Architektur, im Design. Was ich alles auch gemacht habe, Plakate, habe ich auch alles gemacht. Das fasziniert mich heute noch, diese Bandbreite. Und Gestaltung ist alles, dass wir sagen, eigentlich vielleicht hatte mich gelernt, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und auch einen Kommentar über diese Disziplinen abzugeben.
Du hast ja mal in einem früheren Gespräch, das wir geführt haben, hast du gesagt, dass dich interessiert und dass du das eventuell auch von Max Bill gelernt hast, wahrscheinlich zu viel gesagt,
ja.
Aber in einem Echo, aus dem Echoraum mit Max Bill vielleicht heraus entwickelt hast und auch mit dem Echoraum der Moderne, dass dich interessiert, einen mit einem minimalen Aufwand eine maximale Wirkung zu erzielen.
Mhm.
Ist denn das tatsächlich so, dass es ein minimaler Aufwand ist in deiner Arbeit? Also wie würdest du das formulieren? Also was bedeutet minimal für dich und was ist dann maximal?
Minimal heißt eigentlich schlussendlich, auch das Schwierigste ist die Reduktion. Also dass die sich auf etwas ganz Minimales, Stringentes, Direktes, Unmittelbares zu reduzieren, das ist die Knochenarbeit, den Knochen auszuschälen. Und dann ist eigentlich, wenn es so etwas ganz Minimales da ist, ist das eigentlich auch wieder ganz einfach. Und da ist vielleicht diese Ökonomie der Mittel, die aber eine große Vorleistung braucht, um etwas so aufs Minimum, aufs Wesentliche zu reduzieren.
Und dann eine maximale Wirkung. Maximal würde dann bedeuten, alles ausgeschöpft, was an Wirkung möglich ist. Mach mir mal ein Beispiel. Was wäre zum Beispiel eine Arbeit? Also jetzt ist transparente Ordnung eine Arbeit?
Ja. Ich glaube, es wäre jetzt...
Richtung geht.
Ja, vielleicht wäre es jetzt gut, ich würde das schnell machen, für dich machen.
Oh ja.
Siehst du, man hat ja diese Aktenhüllen, das ist ja unser Alltag, man hat scheinbar das Gefühl, Sichtmäppli, man sieht, was drin ist, aber es ist ja nur scheinbar, weil es hat ja immer, man sieht nur die oberste Seite, oder? Was da unten ist, sieht man schon nicht mehr.
Also, es geht immer, dass es viel Arbeit macht, oder?
Ja,
und der Schein, dass man eine Ordnung hat.
Ja, und dass man das Gefühl hat, es sei eine Ordnung. Man hat das schon wie etwas so abgelegt, oder? Also, wenn jetzt das so... Das war ja auch eine Leistung, sagen wir, dass diese Inhalte dann einmal zu entleeren, oder? Und dass man das mal wie abbaut. Und dann war ja eigentlich die ganz einfache Reduktion, dass sie die Aktenhülle, die in sich eine Funktion hat, in sich wieder zu brauchen und dann wirklich halt diese ineinander steckt und die wirklich eine Transparenz herbringt. Und schon hat man...
Würdest du mir das gerade unterschreiben?
Ja, klar.
Ich wollte schon lange so eine Arbeit.
Das wurde auch ganz viel mal kopiert.
Ja, ist fantastisch.
Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, oder? Man kann natürlich jetzt das Gelbe, oder? Kann man ja da. Und dann das Rote quer, aber man könnte ja auch das nach vorne, dass es intensiver wird. Das ist, siehst du, es wird.
Du hast auch verschiedene Möglichkeiten, gell?
Ja, ja. Habe ich. Oder? Jetzt kann man das so. Das, wenn es dann ineinander gesteckt wird. Oder?
Und von Weitem sieht es aus wie eine Aquarell.
Ja, es ist ein Aquarell. Es ist eigentlich ein absolutes Aquarell.
Ja.
Das Schicht für Schicht wird überdeckt und das Untere scheint durch. Und
fantastisch, ja.
Und es leuchtet.
Danke.
Und das hat mich auch gefreut. Ja. Und da ist ja vielleicht auch dieses das Rotzige, oder da ist auch dieses System auch zu unterlaufen. Und da ist ja eigentlich immer mein Anliegen, Inhalte auch zu provozieren oder Inhalte wahrnehmbar zu machen.
Also diese Arbeit ist doch entstanden, die erste transparente Ordnung ist entstanden 1991.
Genau.
Aber von 1984 bis 1991, wie bist du von Max Bill Billig, Bill Georges Prack dahin gekommen?
Vielleicht jetzt nochmal um eine andere Frage, die du vorgestellt hast, was mich Max Bill gelernt hat, ist eigentlich vielleicht diese diese Reduktion oder dieses eben, wie ich schon sagte, mit offenen Augen durch die Welt laufen und dieses sukzessive zu reduzieren oder sukzessive auf die Welt oder auf unsere Welt zu reagieren. Und dazwischen war natürlich in diesen 7 Jahren sind Arbeiten entstanden, die sich mit alten Gegenständen aus dem Brockenhaus, aus dem Abfall, wo ich ja diese Raumobjekte zusammengebaut habe, wo ich ja dann plötzlich merkte, dass mit der Zeit, wenn man beim Erkennen, was es mal war, bei einem Stuhlbein zum Beispiel, dass dann plötzlich, das ist ein Stuhlbein, das ist, von wo ist das wohl oder was erzählt das für eine Geschichte? Und ich wollte ja nicht eine Geschichte erzählen eigentlich, sondern ich wollte ja neue Inhalte schaffen, neue Rezeptionen.
Was war dir zu sentimental?
Ja, und dann kam Recyclingkunst, ja. So 80er Jahre, und ich war nie ein Recyclingkünstler, sondern es waren Fragmente, um eigentlich auch neue Utopien zu kreieren. Und dann war diese Zäsur auch wieder nicht ganz schmerzlos und natürlich immer wieder eine neue Initiation, eine neue Gruppe, neue Werkgruppe. Dies läuft ja nicht immer so einfach. Also habe ich mich dem ganzen alten Müll entledigt.
Du hast es weggeworfen.
Weggeworfen,
wirklich. Gott sei Dank nicht alle, denn einige Arbeiten hast du ja aus dieser Zeit
der ganze Fundus wurde klar
entsorgt.
Okay. Und dann war das eigentlich die Initiation. Das war also was ich auch schon damals mit den alten Gegenständen versuchte, habe ich hier wirklich auf das Wesentliche reduziert und aber inhaltlich auch aufgeladen, weil es ja wirklich etwas Brauchbares war. Und niemand stellt die Frage, was ist das EPA oder Globus gekauft, sondern jeder sagt, Sichtmäppli, Aktenhüllen.
Aber wenn wir dann nochmal zurückkommen zu dem minimale Einsatz, maximale Wirkung. Mhm. Minimale Mittel, maximale Wirkung.
Ist das? Wie,
auf alle Fälle, aber was jetzt hier so easy läuft, du hast es mir wunderbar vorgemacht, zack, zack, reingesteckt, kann mir eigentlich jetzt heute Abend meinen eigenen Zoderer
basteln. Klar, wurde gemacht, hat mich gefreut.
Aber sag's mir noch mal kurz, wie ist das entstanden? Ich meine, jetzt scheint es so zu sein, als müsste es immer so gewesen sein, aber wie ist die erste transparente Ordnung entstanden?
Eigentlich durch das eben mit offenen Augen durch die Welt laufen.
Ist das geschoben auf dem Schreibtisch?
Nein, eigentlich durch die Welt im Fachhandel, im Schreibwarengeschäft. Nach Farben Ausschau gehalten, weil das alte Zeug war ja alles so patiniert, braun, schwarz, grau. Und plötzlich kam auch eine Farbigkeit. Ich hatte es auch, diese neue Initiation, war auch plötzlich die Farbe ein Thema. Und dann zu sehen, dass ja diese Farbpalette hier im Geschäft einfach so da ist. Und dann natürlich die inhaltliche, intellektuelle Leistung ist natürlich das, auch inhaltlich durch die Transparenz, dass etwas inhaltlich neu aufgeladen wird. Also eigentlich durch das Similibus, also Gleichem mit Gleichem, also was, das hat die Aufgabe von dieser Aktenhülle, etwas zu tragen, etwas eben aber leider auch zu verstecken, wurde hier einfach das auf das Wesentliche reduziert und ineinander gesteckt.
Entstehen deine Ideen im Kopf, in Gedanken oder
durch Tun? Und mit dem Material, wenn ich etwas sehe, dann sehe ich gleich, was kann man damit machen.
Also das heißt, das Material spricht zu dir?
Mhm. Ja, das Material kommt zu mir.
Bist du ein Ausprobierer?
Ja, viel. Klar.
Also du findest Material, du spielst damit, und kommst zu Lösungen?
Zu Lösungen, die zum Teil verworfen werden, weil sie nicht funktionieren, weil sie vielleicht noch zu unklar sind, weil sie noch sich nicht wirklich auf das Wesentliche reduzieren. Und wie ich schon sagte, die Reduktion, das ist das Wesentliche. Etwas auf das Wesentliche zu reduzieren, dieser Prozess, bis nur noch der Knochen da ist, wirklich, das ist es. Und dann geht es ja plötzlich wieder auf. Plötzlich, wenn eine Idee so präzise ist, dann ist es aber wieder möglich, auch zu spielen. Dann kann man das wieder spielerisch damit umgehen. Aber es braucht diesen Fokus der Reduktion zum Wiederauftun.
Wir haben ja jetzt eben über diese Arbeit gesprochen, transparente Ordnung. Und diese Arbeit, wir haben es ja eben, du hast es auch sehr schön erklärt, also eine neue Verspieltheit, eine neue Leichtigkeit hat dich damals auch interessiert. Aber gleichzeitig erinnert sie auch, wir stehen hier ja gerade auch neben einer Arbeit von Richard Paul Lohse. Also wie nah kommt dieses Werk jetzt an Richard Paul Lohse oder überhaupt an die Zürcher Konkreten heran? Jetzt dort Verena Löwensberg, Kamil Gräser, über Max Bill haben wir schon gesprochen. Hat dich das interessiert oder war das etwas, was sich zufällig ergeben hat?
Also zufällig natürlich nicht, aber es ist natürlich, wenn man mit Form und Farbe und bei mir mit Material arbeitet und eigentlich die traditionelle Malerei verweigere, immer noch, aber mich immer wieder doch in die Frage nach der Malerei oder in einem malerischen Kontext zu sein oder in diesem Diskurs zu sein, war damals natürlich, wenn man eben, wie gesagt, mit Form und Farbe und Quadraten und Horizontale und Vertikale damit arbeitet, kommt man unweigerlich in die Nähe der Zürcher Konkreten, der konkreten Kunst. Und diese Nähe, war nicht ein Konzept, dass ich mich mit diesen Ikonen wirklich auseinandersetze, sondern es war ein Versuch einer Neukreation, einer Neubildung, einer neuen, auch eben inhaltlichen Ebene in diese konkrete Kunst zu überführen und eigentlich diese Dogmas, wie von Richard Paul Lohse, gleich Demokratie der Farben, habe ich ja immer eigentlich verweigert und verweigere sie immer noch. Und für mich war ja dann wenn schon von einem Dogma oder von einem Konzept, war die Demokratie des Materials. Mhm. Also wie bei einer Arbeit, die auch in dieser Ausstellung ist, mit dem Leergut, ist so ein gutes, präzises Bild von dem, was ich meine mit Demokratie des Materials. Also dass auch die leere Hülle einer Klebbandrolle die genau gleiche Berechtigung hat wie das Klebband, was auf der Rolle war, was brauchbar war. Also auch das Nichtbrauchbare ist ganz wichtig, um das Klebband zu halten. Und da war die Demokratie, dass ich dieses leere Klebband, Spule, Rollen, wie immer, auch ernst nehme und auch mit diesem Material noch etwas generiere.
Aber ganz konkret, im wahrsten Sinne des Wortes, nochmal gefragt, die transparente Ordnung, hast du an Lohse gedacht dabei oder hat sich das erst durch die Rezeption ergeben?
Kam erst durch die Rezeption.
Du also selber hast gar nicht an Lohse gedacht?
Nein, ich habe über Inhalte nachgedacht, nicht über formale Referenzen.
Könnte man ketzerisch sagen, dass diese Rezeption vor allen Dingen in der Schweiz, der Rezeption von Beat Zoderer als Künstler eher geschadet hat?
Ich hatte oder habe immer noch eigentlich einen sehr schweren Stand, weil es ist eine Verunsicherung, bin ich noch nun ein konkreter Künstler oder bin ich es nicht? Und für die einen bin ich ein Nestbeschmutzer, für die anderen bin ich wieder ein Fahnenflüchtiger.
Würdest du sagen, dass das heute auch noch so ist? Also jetzt, ich meine, wir haben jetzt das Jahr 2009, es hat sich sehr viel entwickelt.
Hat sich schon verändert. Ich habe jetzt eher so Anfang 90er Jahre, als
Anfang
das
90er,
entstanden ist. Heute, denke ich, habe ich einen anderen eigenen Stellenwert, hat sich eine Handschrift herausgebildet, die auch, wo ich immer wieder froh bin, auch wirklich unmissverständlich ist. Also wie immer, mit welchem Material ich arbeite, wird das gleich als meine Arbeit gesehen, gelesen
und rezipiert.
Und das ist, freut mich, dass diese Systematik, wie ich mit etwas umgehe, egal ob es Plastik, Metall, Holz, Papier ist, dass diese Systematik entscheidend ist.
Also es ist insofern auch interessant, ich würde gerne einen Link versuchen, nochmal zu dem Billigbill. Wir haben ja bei dem Billigbill darüber gesprochen, dass auf der einen Seite gab es eine ketzerische Auseinandersetzung sozusagen mit Bill, auf der anderen Seite auch eine, ich habe es etwas prosaisch mit Verneigung vor dem Künstler ausgedrückt. Mhm. Also das heißt aber auf alle Fälle, dass dich solche so Spannungsbögen interessieren. Und hier sehe ich auch einen Spannungsbogen, weil du hast dich auf der einen Seite formal ästhetisch vielleicht mit einigen Themen in der konkret konstruktiven Kunst, vor allen Dingen in der Schweiz, beschäftigt. Und auf der anderen Seite hast du ja auch deine Rezeption im Ausland, die damit eigentlich fast gar nichts zu tun hat. Aber du hast es ja auch nicht über Bord geworfen. Du hättest ja auch, nachdem du das gemerkt hast, dass man jetzt plötzlich von Richard Paul Lohse spricht oder dich da auf etwas festnageln, im wahrsten Sinne des Wortes festnageln will, hättest du es ja auch lassen können. Das hast du aber nicht gemacht. Das ist interessant. Was ist das? Also interessiert dich das, dass diese Grauzone sich entwickelt, dass dort nicht das richtig zu thematisieren ist, dass es auch, dass du dadurch auch Hintertüren entwickeln kannst, das würde mich noch sehr interessieren.
Diese Strategie ist eigentlich die, dass ich gerne mit diesen Referenzen spiele. Die Referenzen in die Kunstgeschichte, weil wir kennen sie, alle kennen die Kunstgeschichte, alle wissen von den Insignien, von einer gewissen Epoche, Stilrichtungen etc., von der Moderne bis zu heute, über die Konstruktiven natürlich. Mhm. Und diese Insignien, dieses Konstrukt ist interessant und damit spiele ich, weil es geht eben auch um Wahrnehmung. Es geht um, wie du schön sagtest, eine Hintertüre zu öffnen in der Rezeption, die dann aber im Kopf stattfindet. Weil das Visuelle ist der Eintritt. Und das, was dann eine Referenz auslöst, kann eine Hemmschwelle sein, also sagt, ja, das ist jetzt das, das könnte das sein. Aber diese Hemmschwelle zu überspringen, um dann wirklich das wahrzunehmen, was wirklich ist, und nicht nur in der Referenz das zu vergleichen, ja, das ist das, was mich interessiert. Und daran arbeite ich.
Das heißt, Probleme interessieren dich?
Ja, ja, ja.
Und das hat dich auch interessiert, wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal an den Billigbill denke, das auszuhalten, diese Grauzone, als kreatives Potenzial oder als was eigentlich?
Es ist ein Potenzial, es ist ein großes Potenzial, und es ist eben, diese Grauzone ist bei mir ja sehr farbig. Mhm. Und diese Farbigkeit oder eben diese Schönheit und Buntheit, die ja eigentlich so einen Eintritt gibt. Es zieht einem an, man sieht von Weitem, wow, schön bunt hier, wunderbar, viele Farben.
Von Namen sieht man eigentlich überhaupt, was es ist.
Genau. Von Weitem hat es mit Malerei zu tun.
Bist du Maler?
Ich arbeite in einem malerischen Konzept, oder ich möchte eigentlich, dass meine Arbeiten auch in einem malerischen Diskurs hineingezogen werden. Mache aber auch Skulptur, mache Installation, Zeichnung. Also es sind verschiedene Medien, mit denen ich mich bediene, um eigentlich vielleicht dasselbe zu sagen.
Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass dich in der Ideenentwicklung für deine verschiedenen Werkgruppen auch eigentlich über die Jahrzehnte hinweg, dass dich immer Material auch geleitet und mitgelenkt hat. Also das heißt, deine Faszination für Materialien. Das sind sehr häufig Materialien aus zum Beispiel aus der Bürowelt, aus der Alltagswelt, auch aus der vergessenen, weggeworfenen Welt. Du hast es eben ja sehr schön beschrieben mit dem Leergut. Also etwas, das man eigentlich, dem man gar keine Aufmerksamkeit mehr schenkt, das holst du eigentlich wieder nach vorne und sagst, Leergut ist eben auch tatsächlich, wie das Wort schon sagt, ein Gut, wunderbares ein Wert. Wort. Ist ein wunderbares Wort. Das klingt sehr auch durchaus nach einem System. Wir haben ja mal darüber gesprochen, wie du arbeitest. Du arbeitest ja immer wieder auch in Werkgruppen. Dich interessiert eine Zeit lang etwas und dann hast du gesagt, du deklinierst etwas durch, ein Material. Wie arbeitest du? Also die Systematik, auf die du dich beziehst. Wie integrierst du eigentlich das Systemische, das ja ein intellektueller Prozess ist, mit diesem haptisch-physischen, die Verführung durch Material, wo ist dort der Link?
Vielleicht ein Beispiel, das ich eben auch vielleicht aus dieser Bürowelt, also mit den Klebern wird geklebt, mit dem Locher wird gelocht und mit dem Stempel wird gestempelt. Also ich nehme dieses Material, hier in diesem Fall Werkzeuge, aber auch Material, nehme ich eigentlich ernst. Ich versuche, dieses Material und Werkzeug auch einerseits für eine Werkgruppe ernst zu nehmen und genau mit dem, was es für das, was es erschaffen wurde, wieder etwas Neues zu erschaffen. Also auch aus diesem Kontext des Gebrauchs etwas herauszunehmen, um nach neuen Inhalten Ausschau zu halten. Und das ist vielleicht eine Systematik, die eigentlich durch über meine Jahre geht oder jetzt noch mich interessiert. Also immer wieder auch der Blick nach neuem Material oder nach neuen Mitteln. Und diese Mittel ist für mich wie eine Möglichkeit, auch zu neue Bilder zu generieren. Und dieses Durchdeklinieren eines Materials ist auch die Varietät. Und zu sehen, wo sind die Grenzen, wo ist der Anfang und wo ist das Ende. Und darum auch diese Werkgruppe dann irgendwie plötzlich mal erledigt ist. Und dieses Durchdeklinieren eines Materials ist eigentlich nur das, eben die Grenzen auszuloten.
Es gibt ja noch eine andere Systematik. Du hast ja selber gesagt, dass deine Arbeiten auch Malerei sind. Hm. Also im übertragenen Sinn sagst du auch, ich bin Maler. Hm. Und auf der anderen Seite benutzt du ja keine gemischten Farben. Du nimmst ja industriell gefertigtes Material, auch industriell gefertigte Farben.
Genau.
Wie funktioniert das? Warum? Warum dieses industriell gefertigte? Warum mischst du nicht? Warum sagst du nicht, ich möchte gerne das Zodererrot oder das Zoderergelb?
Das interessiert mich gar nicht, weil diese Farben, das können andere viel besser, diese Farben dann zu mischen, wie auch eine Qualität herzubringen, die mir genügend ist. Es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug. Farbe ist Werkzeug wie ein Locher und ein Stempel.
Warum interessiert dich immer das industriell Konfektionierte, das du dann überführst in die neue Form?
Weil ich glaube, dass da die größte vielleicht schöpferischste Leistung ist, mit einem Material, das da ist, das zu dekontextualisieren, neu wahrnehmbar zu machen, neu erfahrbar zu machen oder auch diese vielleicht halt Hemmschwellen aufzubauen, weil man sieht ja gleich, ja, das ist ja das oder aus das gemacht oder es ist alles offen, es ist alles transparent, es ist immer gezeigt, wie etwas hergestellt wird und das ist vielleicht die schöpferischste Möglichkeit, mit etwas, was bestehend ist, etwas Neues zu kreieren.
Deine Arbeiten sind ja teilweise sehr stark farbig. Du verwendest sehr viele Farben. Was ist das für ein Prozess?
Es war auch eine Untersuchung, natürlich eben auch im Kontext der Malerei, plötzlich durch das Aneinanderreihen und Kumulieren von verschiedenen Farben, dass da plötzlich eine bunte Monochromie, wie ich sie nenne, entstanden ist. Also dass es von Weitem dann plötzlich so vibriert und das sind Bilder, die das all over, also die gehen immer bis am Rand des Kastens, der Leinwand, wie auch immer. Also diese bunte Monochromie, die dann aber eigentlich, weil sie plastisch ist, das Licht und der Schatten diese Farben mischt. Und darum, wenn es ein Relief ist, dann ist die Umwelt, die sich darin spiegelt, also, oder eben Licht und Schatten, mischt die Farben und das finde ich interessant. Das verändert sich auch.
Du hast eine Arbeit realisiert, in der hast du unter anderem einen RAL-Fächer, einen Farbfächer auseinandergenommen und hast sozusagen die einzelnen Schattierungen aufgeklebt. Von Weitem sieht das aus wie ein pointillistisches Bild. Mhm. Von Nahem sieht man dann, dass es eben diese einzelnen Blätter eines RAL-Fächers sind. Ja. Ist das, also die Suche nach der wirklichen Farbe, nach der richtigen Farbe, scheint ja auch eine genuin künstlerische Fragestellung zu sein. Sind deine Arbeiten auch Kommentare auf eine Auseinandersetzung mit dem Genius? Also ist das auch ein spielerischer, ironischer, und da sind wir wieder bei der Ironie, ein ironisch-spielerischer Umgang mit, gibt es den denn eigentlich, diesen Genius? Und wenn ja, wo kann ich ihn finden?
Der Genius, der ist nicht da, wo man ihn vielleicht bei einem typischen Maler erwartet bei mir. Der liegt woanders, weil es ja eben Material ist, das es gibt. Oder um diesen RAL-Fächer aufzunehmen, diese Farbenwelt, diese Farbenmuster, diese Offerte von Möglichkeiten, die so ein RAL-Fächer bietet, ist ja wunderbar. Und dieser Fächer hat leider, ist ja auch, wie man sagt, ist gefächert. Man sieht die Farben nie nebeneinander und man muss ja eigentlich auch oft Farben nebeneinander sehen, um das zu klären. Ist das jetzt gut, ist es schlecht, ist es kalt, ist es warm und so. Und dieses Offenlegen ist ja auch wieder ein Thema.
Was mich daran interessiert, ist das auch ein Prozess der Enthierarchisierung? Denn der RAL-Fächer gibt mir ja auch die Möglichkeit, mit dir in China zu kommunizieren und wir können uns über den Fächer verständigen, denn du siehst das Blau ganz anders als ich, aber wenn wir sagen, Nummer so und so,
dann
interessieren dich solche, ja, klar. Enthierarchisierungsprozesse.
Ja, und ist auch ein Code.
Weil wenn ich auch an das Lehrgut denke, also ja, irgendwie scheint es auch immer wieder um die Umkehrung von Hierarchie zu gehen.
Genau. Das ist absolut richtig. Wir wissen bei RAL 9010, um welches Weiß es sich handelt. Wunderbar. Ist ein Code. Wir können uns durch diesen Code verständigen. Ich muss ihn nicht groß umschreiben, es ist klar, er ist einsehbar bei dir irgendwo anders. Du kannst sehen, von was wir sprechen. Und diese Enthierarchisierung ist ein Thema, ist ist ein, wirklich ein wichtiges Thema in meiner Arbeit.
Wir haben eben ja über die Enthierarchisierung des Materials gesprochen. Mhm. Und ein bisschen, das bedeutet natürlich auch die Enthierarchisierung des Blicks. Denn viele Arbeiten, die man auf den erstmal von Weitem sieht von dir, die wirken vielleicht wie, ja, wie ein pointillistisches Bild, wie eine Malerei, wie eine Farbfeldmalerei oder dergleichen. Und kommt man dann näher ran, sieht man, es sind zum Beispiel Klebeetiketten oder es ist etwas eben aus der Bürowelt. Gibt es denn so ein Pädagogik, logischen Ansatz oder einen Ansatz in deiner Arbeit, dass du den Betrachter und die Betrachterin auch dahin führen möchtest, nicht so schnell zu vertrauen, nicht so schnell dem ersten Eindruck zu vertrauen, dem ersten Blick zu vertrauen?
Genau. Doch, absolut. Das finde ich, das eben, da geht es wieder um Wahrnehmung. Und Wahrnehmung ist ja unser Werkzeug, die Welt zu erfahren, passiert durch die Augen. Zuerst viel passiert durch das Visuelle. Und da ist ja unser Potenzial. Und das andere, das Pädagogische, ist eigentlich vielleicht nur da, dass ich dass es so einfach ist. Dass viele sagen, das kann ich ja auch. Und das ist für mich immer ein Kompliment einerseits, weil dann habe ich es wirklich auf das Wesentliche getroffen. Dann ist es wirklich so klar, so präzis, dass es jeder Mann das kann. Und da ist vielleicht das Pädagogische, dass es viel nachgemacht wird. Das ist auch eine Initialzündung für viele. Also, ja, Sichtmäppli, Haftetiketten, Kleber, Klebeband, alles. Alles wird plötzlich auch verfügbar. Und da ist eine große Message dahinter und ein großes, nicht a priori pädagogisches Absicht, aber im Sinne von Antörnen.
Also ist die Message auch, entdecke dich selbst? Glaub an deine eigene Kreativität? Entdecke überhaupt deine eigene Kreativität?
Ja, das kann man so reduziert, kann man das schon sagen, klar. Es ist, ich würde das nie selber aussprechen, aber es ist das. Es ist vielleicht auch, da bin ich diese Generation, wo ein Joseph Beuys mit seiner sozialen Skulptur auch Spuren hinterlassen hat. Und diese ganze auch mystische Welt und dieses Umsetzen in die Realität, in die soziale Plastik, in die soziale Welt. Und da ist das schon, geht schon in die Richtung. Absolut.
Das heißt also, dass ja ein Prozess am Anfang, also, oder anders gesagt, wenn ich jetzt auf eine Arbeit zugehe und ich glaube, kommen wir wieder zur transparenten Ordnung. Ich komme von Weitem und sage, ah ja, ein Mark Rothko, ich gehe nah ran und dann sehe ich aber, es sind kleine Sichtmäppchen. Das ist ja eigentlich erstmal ein Prozess der Enttäuschung. Aber jetzt kommt meine Frage. Ich finde es immer wieder interessant zu beobachten, dass diese Enttäuschung dann nicht bleibt, sondern das Publikum macht etwas aus diesem Prozess, dass ihm eigentlich ja was genommen wird, nämlich die Sicherheit, erkannt zu haben, was es ist. Was glaubst du selbst, woran das liegt?
Das ist eigentlich ein wunderschönes Kompliment. Und genau das ist ja auch meine Absicht, dass diese Enttäuschung nicht einfach bleibt und die würde dann auch irgendwo stecken bleiben, sondern dass es wirklich auch in dieser oder des Rezipienten in der Wahrnehmung, dass es sich vielleicht sich selber bei der Nase nehmen muss, dass man dem ersten Blick eigentlich bei meinen Arbeiten nicht immer trauen kann oder generell, dass man einen zweiten Blick braucht oder ich denke, da ist da ist diese Möglichkeit. Und weil es dann vielleicht so einfach daherkommt, weil es so banal, rudimentär, simpel ist. Und das, vielleicht die Leute dann sagen, schön, ist gut, gute Idee, ist überraschend. Und vielleicht hat es etwas mit Überraschung zu tun. Und wir lieben, alle lieben Überraschungen. Und wenn man das nicht so todernst in dieser Kunst dann einfach sagt, das ist diese Erwartungshaltung vom Blick und so muss es sein, wenn man sich vielleicht so frei wird, dass man sich überraschen lässt, ist doch schön, ist wunderbar.
Bert, du hast ja mal in einem Gespräch gesagt, dass die geschwungene Linie für dich ja auch ein Tool war. Also du hast dich mit geometrischen Formen beschäftigt, aber auch mit der geschwungenen Linie. Jetzt stehen wir ja hier neben diesen kleinen Skulpturen von Max Bill, die sich ja mit dem Möbiusband, also mit der unendlichen Schlaufe beschäftigen, quasi komplett konträr zu deinen Werken zu stehen scheinen, weil sie so perfekt sind. Perfektion ja nicht unbedingt das Thema ist, an dem du interessiert bist. Also zumindest nicht, was die Machart betrifft.
Genau, die Machart, das muss dann bei mir, wenn die Idee so klar ist, muss sehr schnell gehen. Und ich glaube an die expressive Gestik. Also das ist wirklich wie eine Skizze, die wirklich eigentlich das ehrlichste Instrument ist, Gedanken zeichnerisch umzusetzen. Und ich glaube immer noch, dass auch eine große Arbeit, die entsteht bei mir, dass die sehr schnell entstehen muss. Also wirklich diese in einem Guss, die muss wirklich direkt, unmittelbar, expressiv auch gelöst werden. Ich glaube an diese Ehrlichkeit des Moments. Es ist nicht das Überarbeiten, das auf jeden Fall, klar, das dann stehen lassen, aber so die erste Schicht, die ersten grundsätzlichen Gedanken oder Intention, die muss sehr direkt, unmittelbar sein.
Max Bill hat ja mit Papiermodellen gearbeitet. Also seine Skulpturen sind so entstanden, dass er mit einem kleinen Papiermodell erstmal ausprobiert hat, wie es funktionieren könnte. Was ja auch relativ direkt ist.
Ja, das ist absolut. Das mache ich auch. Ich baue für alles Modelle. Da wird diese Entstehung einmal im Kleinen wird ausprobiert. Aber ich bin auch ein Verfechter, dass ich glaube, dass ein kleines Modell plötzlich riesig groß ausgeführt werden kann. Da habe ich den Zweifel und man sieht vielen Skulpturen, die man im öffentlichen Raum sieht man das an, dass sie klein gebaut wurden, gedacht wurden und das Vergrößern, dass die dann plötzlich durchfallen. Und darum glaube ich an die Möglichkeit des 1:1 zu arbeiten.
Auch schon auf der Modellebene?
Auf der Modellebene und dann natürlich auch die Umsetzung ins Große. Also wenn man jetzt diese Skulptur, also es ist, als Papiermodell war sie großartig, wo sie noch die Spuren vom Versuchen, vom Einschneiden, vom auch das Unperfekte hatte, war bestimmt jetzt für mich spannender als diese perfekte Lösung, die industriell hergestellt wird.
Gut, Max Bill hat sich natürlich für dieses Bild der Unendlichkeit interessiert und hat dort dann in dem Bild der Perfektion ein Äquivalent gefunden. Also dass diese Unendlichkeit nicht gestört wird durch irgendetwas, das vielleicht handmade aussieht. Also ich glaube, das war ihm ein ganz wichtiges Thema. Das ist ja auch ein wichtiges Thema für dich, also der unendliche Gedanke.
Absolut. Und ich glaube da einfach, oder ich vertraue schlussendlich auch dem Konzept des Gedankens. Also dass der Gedanke perfekt sein muss, nicht die Ausführung. Also ich misstraue diesem glossy, shiny Äußeren. Ich glaube, die Präzision und die unendliche Schleife beinhaltet das ja eigentlich schon, diese Vision oder Utopie des Perfekten. Ich finde, es lenkt ab. Da kommt die Frage, wie ist das gemacht? Toll, glänzt, wie haben die das gemacht? Und das ist genau das, was ich nicht will. Ich will ja nicht, dass der Gedanke kommt, wie ist etwas hergestellt? Das ist sekundär, das ist Sekundärliteratur für das Objekt. Der Inhalt ist die Perfektion des Gedankens, des Konzeptes, der Idee, das ist die Präzision, die stimmen muss.
Ich denke, dass ihr beide, also Max Bill und du, an diesem Punkt gar nicht so weit auseinander seid. Auch wenn du dich natürlich jetzt nicht mit dieser Art Material beschäftigst und dich dieses Glänzende erstmal nicht so interessiert in deiner Arbeit. Aber die Befreiung, dass das Objekt frei ist von dem Gedanken, wie es gemacht wurde, das hat auch Max Bill interessiert. Ich glaube, Max Bill war nicht daran interessiert, dass wir jetzt fragen, wie ist es entwickelt worden, wie ist es gemacht worden, wo ist es fabriziert worden, sondern
das glaube ich ihm.
Genau, dass die Perfektion uns die Möglichkeit bietet, komplett frei uns dem zu begegnen. Die Unendlichkeit.
Ja, absolut schöner Gedanke. Und das glaube ich ihm auch. Aber in der Rezeption. Ja. Oder ist dann sehr schnell die Frage, ist wunderbar, was für ein Material, wie hatten die das so perfekt hingekriegt? Und das ist eine Fremdarbeit. Es wurde aus der Hand gegeben. Und gut, da will ich nicht moralisierend sein, dass man das nicht machen darf oder kann. Es gibt Sachen, die ich auch mache, die fremd produziert werden. Aber in der Regel versuche ich wirklich jetzt, das immer im Maßstab 1:1 noch in den Händen zu halten zu können. Und nicht, wie vorher gesagt, einfach aufzublasen, gigantisch groß, sondern müsste ich das wirklich 1:1 sehen, um das noch zu überprüfen, ob es wirklich auch funktioniert in diesem Maßstab. Und weiter, dass man dann wirklich sich über Inhalte auseinandersetzt und nicht über die Machart.
Also das heißt, dass dich Firmen nicht so interessieren, mit denen du arbeiten möchtest oder könntest, etwas umzusetzen, das du in klein entwickelt hast.
Aber wo ich die Möglichkeit habe, einzugreifen. Also jetzt war ich letztens in einer Fabrik in der Weltschweiz, die Eternit verarbeitet. Die dieses Material heute mit Zellulose und Textilien, Zement, Wasser gemischt werden wird und dann zu hauchdünn aufgetragen, dass man eine flexible von 5 mm bis 1,5 cm breite, dicke Bahn kriegt, mit dem man die noch weich ist am Anfang, mit der man arbeiten kann. Und mit diesem Eternit ist ja auch so eine schweizerische, fast Ikone des Designs von Gull und wie alle sie hießen, die mit diesem Material gearbeitet haben. Werde ich mich jetzt auch mit der Schlaufe auseinandersetzen? Also es gibt ja auch eine Arbeit, die habe ich in Berlin realisiert, die endliche Schlaufe der Frau Möbius hieß die. Also, diese Auseinandersetzung ist auch schon älter, mit der Schlaufe, mit der freien Linie. Und für mich ist es eigentlich auch wie eine Fortsetzung, weil ich glaube, so eine Schlaufe, so eine freie Linie ist eigentlich auch eine vielleicht figurative Abstraktion. Oder, wenn man es umdreht, eine abstrakte Figuration. Ist beides möglich. Und das ist ein interessantes Thema, das mich interessiert. Und in diesem Material, von dem Eternit jetzt die ersten Versuche gemacht worden sind, und ich werde diesen Herbst im Maßstab 1:1 in der Fabrik vor Ort werde ich diese Schlaufenarbeiten produzieren und dann in Basel ausstellen.
Aus der Perspektive der Wahrnehmung, anders gesagt, wenn ich jetzt nochmal aus der Perspektive der Wahrnehmung auf diese Arbeit von Max Bill schaue, die uns ja auch erst einmal irritiert, denn durch diese sehr glatte, glänzende Oberfläche entstehen viele verschiedene Spiegelungen und dadurch wiederum kann ich eigentlich der Geometrie nicht so einfach folgen. Das heißt, die Form eigentlich, die ich sehe, muss ich sehr gut beobachten, damit ich sie überhaupt verstehe, von ihrem Aufbau her. Und dort sehe ich auch wieder eine gewisse Verbindung mit deinen Arbeiten, aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich auch hier ist es so, dass Bill sich eben mit dieser, wie du es nennst, glossy Oberfläche, hat er eben diese Grauzone entwickelt zwischen Form und Entgrenzung. Also so wie du diese Grauzone entwickelst, dass du einem Material aus der Bürowelt plötzlich eine ganz neue Aura verleihst, da du es anders behandelst, als wenn es sonst gewohnt ist. Also doch auch immer noch ein Echoraum der konkret konstruktiven Kunst.
Ja, also oder jein, es ist.
Ich will jetzt nicht unbedingt auf Max Bill setzen und sagen, das ist jetzt der Vater von Gerhard Soderer, aber ich nehme Max Bill jetzt eher exemplarisch. Als eine Position, ein wichtiger Stellvertreter für dieses Spiel, das ist eben ja auch gesagt zwischen Figuration und Abstraktion.
Ja.
Wir haben ja hier auch figurative Elemente, denn wir spiegeln uns da drin.
Also, ja. Diese Auflösung durch die Spiegelung ist natürlich ein spannendes Thema. Das ist absolut das Thema, das finde ich höchst spannend, wie durch Spiegelung ein Raum eingefangen wird und verzerrt wird, was er wieder zurückgibt vom Raum durch die Spiegelung. Ja, das. Vielleicht habe ich einfach. Nein, das Eternit natürlich wieder ganz brüt. Da ist das ganz brüt direkt und hat Referenzen mit dem Design und hat Referenzen mit dem Zement, ganz einfaches Material und die Kraft, die in der Zurückhaltung ist. Ist, glaube ich, das Thema, was mich interessiert. Und dieser Prozess des Trocknens, also ich werde diese Skulpturen, muss ich so bauen, dass ich mit verschiedenen Bällen und Gegenständen dieses Weiche, man muss sich das vorstellen, ist wie Filz, ziemlich schwerer, nasser Filz, mit dem man Bahnen sehr einfach formen kann. Aber ich muss die mindestens 24 Stunden oder respektive ein paar Monate sein lassen, bis es ganz ausgetrocknet ist. Und ich möchte diesen Prozess des Trocknens auch visualisieren. Also man sieht die Formen, die Hilfskörper, mit dem ich diese Schlaufe in die Höhe bringe. Und das wirklich dann, ich meine das wirklich in die Höhe. Sie werden dann schon 2,5 Meter große Skulpturen, um diese Form zu stützen. Und das ist ein Bestandteil auch dieser Skulptur für die Ausstellung. Also ich zeige auch da wieder, wie man so etwas auch herstellt. Aber es hat auch einen formalen, es ist nicht nur wieder so ein pädagogisches Ding, sondern es ist auch formal. Dieser Leerraum, Hohlraum wird auch gefüllt durch anderes Material. Und vielleicht irgendwann, wenn denn die im Außenraum stehen wird dieses Material entfernt und dann hat man wirklich diese freie Linie, die dann steinhart ist und auch wettertauglich ist und einfach dasteht.
Künstlerische Handschrift. Also wir haben ja über die Farben gesprochen. Du mischst keine Farben. Du hast gesagt, du hast ja auch konfektionierte Farben. Welches Verhältnis hast du zu dieser Thematik künstlerische Handschrift? Was ist das für dich?
Für mich muss die künstlerische Handschrift auf keinen Fall die Technik sein, das Material sein, ein bestimmtes Geheimnis, wie man irgendetwas alchemistisch fast herstellt, sondern für mich muss die Handschrift die Systematik sein, der Gedanke, das Wie man mit welchem Material etwas herstellt. Und diese Systematik, das ist mein Punkt. Da möchte ich die Handschrift setzen. Dass es ganz unmissverständlich wird, das muss eine Arbeit von mir sein.
Danke.